Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 5. November. Heute mit folgenden Themen. Die Corona-Pandemie trifft die Schwächsten der Gesellschaft am stärksten. Das zeigt eine neue Studie der Berner Fachhochschule BFH.
Wir stellen fest, dass die Krise an sich zu einer größeren Einkommensschere geführt hat.
Dann, über 10 Jahre konnte die rechtsextreme Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund NSU in ganz Deutschland unbehelligt morden.
Es wäre sehr wohl möglich gewesen, den NSU festzunehmen. Man hat sich dagegen entschieden. Die Polizei und der Verfassungsschutz hätten die Mordserie komplett verhindern können.
Und zum Schluss, der heutige Radioblog, unsere akustische Kolumne, feiert die Schönheit von Redewendungen. Gewidmet ist er von A bis Z, dem A und O von viel Lärm um nichts. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Das Siegerprojekt liegt vor zur Sanierung des Marzili-Freibades in Bern. Die Jury hat sich einstimmig für das Projekt entschieden, unter der Leitung des Thuner Büros Traxel-Zeltner-Architekten AG. Erhalte den Charakter des Bades und werte es mit gezielten Eingriffen auf, schreibt die Stadt. Neu geplant ist ein barrierefreies Nichtschwimmerinnenbecken. Die Stadt rechnet mit Investitionskosten von 50 bis 60 Millionen Franken. Über den Kredit entscheidet das Berner Stimmvolk voraussichtlich im Jahr 2024. Nächsten Frühling entscheiden die Berner Stimmberechtigten über die Vorlage zur Überbauung des Vierer- und Mittelfeldes. Die Stadtregierung hat die Abstimmungsvorlage ans Parlament verabschiedet. Sie beinhaltet unter anderem weitere Kredite von rund 125 Millionen Franken. Auf dem Vierer und dem Mittelfeld soll ein neues Quartier entstehen mit einem Park und insgesamt über 1000 Wohnungen. Davon ist mindestens 50% der Wohnfläche für gemeinnützigen Wohnungsbau reserviert. Ob die Stadt eines oder mehrere Projekte selber realisiert, ist derzeit noch offen. Es brauche spezifische Klimamaßnahmen für Superreiche. Diese Forderung wurde an der Weltklimakonferenz in Glasgow laut. Hintergrund ist eine Oxfam-Studie, basierend auf Untersuchungen des Instituts für europäische Umweltpolitik und des Stockholmer Umweltinstituts. Demnach verantwortet das reichste Prozent der Menschheit bis 2030 alleine rund 15% der globalen Gesamtemissionen, wie zahlreiche Medien berichten. Damit überschreiten sie den Wert der Pro-Kopf-Emissionen um das 30-fache. Co-Studienautor Tim Gore fordert deshalb spezifische auf extremreiche zugeschnittene Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass der CO2-Verbrauch für Luxusgüter eingeschränkt wird, wie Megajachten, Privatjets und private Raumfahrt. Der amerikanische Bundesstaat Texas wird wegen seiner umstrittenen Wahlrechtsreform verklagt. Die Reform sieht höhere Hürden für WählerInnen vor. Damit verstoße sie gegen grundlegende Bürgerrechte, so das US-Justizministerium. Sie entrechte bestimmte Gruppen, wie etwa ältere Personen, Menschen mit Beeinträchtigungen oder AuslandamerikanerInnen. Das Wahlrecht in den Bundesstaaten sorgt in den USA immer wieder für Konflikte. RepublikanerInnen begründen höhere Hürden oft damit, dass damit Betrug bekämpft werden könnte, obwohl Wahlbetrug in den USA sehr selten vorkommt. Die DemokratInnen ihrerseits kritisieren die Hürden, weil sie Minderheiten den Zugang erschweren und somit auch ihrem Klientel. Damit zum Wetter. Das Wochenende zeigt sich weiterhin ziemlich sonnig mit schwacher bis mäßiger Brise, steigen die Temperaturen auf 7 bis 8 Grad.
Rabe Info.
Die Schwächsten leiden am stärksten unter der Corona-Pandemie. Gleichzeitig sind es die verletzlichsten Gruppen der Gesellschaft, die bei den staatlichen Hilfsmaßnahmen am stärksten durch die Maschen fallen. Das zeigt die neue Studie der Berner Fachhochschule BFH im Auftrag der Nationalen Plattform gegen Armut. Die BFH hat eine Bestandesaufnahme gemacht der bisherigen Forschung zur Frage, wie wirkt sich die Corona-Krise auf Armut und Ungleichheit aus in der Schweiz. Und sie kommt zum Schluss, die Schere zwischen Arm und Reich ist mit der Krise weiter aufgegangen. Ich fragte Michelle Beyerler, Dozentin für Sozialpolitik an der Berner Fachhochschule BFH, woran sie das festmacht.
Also wir stellen fest, dass die Krise an sich zu einer größeren Einkommensschere geführt hat. Ob das längerfristig so ist, kann man jetzt noch nicht sagen, also ob das bleibt. Aber ganz einfach, was passiert ist, Personen, die eher aus einkommensschwachen Haushalten kommen, die waren generell stärker von Einkommenseinbußen betroffen, vor allem weil sie eher in Berufen arbeiten, die eben durch die Kontaktbeschränkungsmaßnahmen eingeschränkt waren. Und die mit hohen Einkommen waren weniger betroffen und konnten zusätzlich, haben eigentlich auch weniger Ausgaben gehabt, weil die Konsummöglichkeiten eingeschränkt sind. Und da ist es auch so, dass wieder die Haushalte mit niedrigen Einkommen können nicht so, die haben nicht so viel Spielraum, um die Ausgaben einzuschränken.
Die Schere zeigt sich nicht nur bei den Ersparnissen, sie zeigt sich auch bei den Bildungschancen, sie zeigt sich bei der physischen und der psychischen Gesundheit. In allen Bereichen sind einkommensschwache Personen derzeit stärker von der Krise betroffen. Wo zeigen sich diese Unterschiede am deutlichsten, beziehungsweise wo sehen Sie die größten Probleme?
Also was mich am meisten überrascht hat oder was ich so am stärksten wahrgenommen habe, ist, dass die Personen mit tiefem sozioökonomischen Status nicht nur ein höheres Risiko haben, an Covid-19 zu erkranken, sondern auch, wenn sie erkrankt sind, ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf und auch ein höheres Risiko für einen Todesfall. Was darauf hindeutet, dass eben das Gesundheitssystem nicht genau für alle Personen gleich gut funktioniert.
In der Studie machen Sie ja insbesondere drei Personengruppen aus, die die Krise unmittelbar und massiv traf. Bei SexarbeiterInnen und Sans-Papiers haben die staatlichen Hilfen offensichtlich nicht oder erst sehr spät gegriffen. Und als hoch prekär erachten Sie auch die Situation von teils Familien und Alleinerziehenden, die keine Sozialhilfe in Anspruch nehmen wollen. Wie kommt das?
Also Menschen nehmen aus verschiedenen Gründen Sozialhilfe nicht in Anspruch. Einerseits, und das stellen wir zunehmend fest, weil wenn sie nicht den Schweizer Pass haben, sie Angst haben, dass sie aufgrund des Sozialhilfebezugs ihr Aufenthaltsrecht verlieren. Das ist ein wichtiger Grund. Ein weiter wichtiger Grund ist, dass die Sozialhilfe ja rückzahlbar ist. Das heißt, man versucht möglichst lange ohne sie auszukommen. Man hat Angst, man müsse dann zum Beispiel auf das Auto verzichten und so weiter. Also es gibt solche Gründe. Dann ist das auch mit einem gewissen Stigma verbunden. Also dass man findet, nein, ich will nicht Sozialhilfe beziehen.
In der Studie der BFH haben Sie auch einige Empfehlungen zusammengetragen, wie die Hilfsmaßnahmen verändert werden müssten, damit die verletzlichsten Personen eben weniger durch die Maschen fallen. Was erachten Sie als besonders wichtig?
Also die Pandemie hat wirklich aufgezeigt, wie wichtig das ist, dass eben alle Menschen erreichbar sind, dass irgendwie ein Informationsfluss sichergestellt ist. Und was die Studien, die wir angeschaut haben, gezeigt haben oder propagieren, ist, dass man auch versucht, stärker über Fachleute zu gehen, die Zugang haben zu schwer erreichbaren Gruppen, dass man die quasi benutzt als Multiplikatoren, also dass man so ein Netz aufbaut, für solche Informationskanäle aufzubauen. Wichtig auch, dass man stärker daran arbeitet, dass Menschen Zugang haben zur digitalen Infrastruktur und dann auch jetzt, um dieses Problem anzugehen, dass sich Personen gar nicht an die staatlichen Stellen wenden, um Unterstützung anzufragen, dass man auch daran arbeitet, einen etwas risikoloseren Zugang zum Sozialsystem aufzubauen, also sprich Personen zum Beispiel ohne Aufenthaltserlaubnis, dass die auch eine Möglichkeit haben, sich an jemanden zu wenden, dass die beispielsweise im Falle einer Pandemie auch eine Impfung bekommen oder auch einen Test.
Michelle Baehler ist Dozentin für Sozialpolitik an der Berner Fachhochschule BFH. Den Link zur Studie Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Armut und Ungleichheit findet ihr auf info.rabe.ch. Bevor wir nach Deutschland blicken und das Behördenversagen beleuchten bei den Ermittlungen gegen die deutsche Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund NSU, gibt's hier die Antilopengang mit Beate Zschäpe hört U2.
In jedem Provinznest gibt es ein paar Kneipen, die irgendwas mit Deutschheimat oder Adler heißen. An ihren Theken sitzen überall dieselben Hurensöhne. Sie fordern sowas wie den Volksentscheid auf Bundesebene. Du musst ein Deutscher sein, wenn du in diese Kneipen gehst. Und immer zu betonen, dass es den Deutschen scheiße geht. Sie würden überfremdet, weil Flüchtlinge kämen, die alle kriminell sind und sich nicht benehmen. Es wär so schrecklich, denn Oma, ihre Rente fällt nun angeblich irgendwelchen Roma in die Hände. Und aufgrund inländerfeindlicher Familienpolitik wünscht man sich Eva Herrmann oder gleich Hitler zurück. Zwischen Schnaps und Bier wird der Hass geschürt, der sich auf jeden Fall mit einem Knall entladen wird. Denn heute dreschen sie noch Stammtischparolen, doch morgen haben sie Sprengstoff und scharfe Pistolen.
Und Günter Grass schreibt ein neues Gedicht.
Und Beate Zschäpe hört YouTube.
Und Max Damage landet nen Hit.
Und Beate Zschäpe hört YouTube.
Und aus dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann. Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an. Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land. In jeder Stadt gibt es ein paar elendige Nazis, die versuchen ihren Gegnern das Leben schwer zu machen. Ich kenne das Gefühl, wenn ständig vor der Tür Kameraden auf dich warten und dich terrorisieren. Ich erinnere mich bis heute, das Klirren der Scheiben gemischt mit schrillen Schreien riss mich aus den Träumen. Ich war mir sicher, dass sie diesmal in der Wohnung sind. Stieg aus dem Fenster, um über den Balkon zu fliehen. In Todesangst saß ich auf dem Giebel. Den Griechen haben sie gejagt und gestiefelt. Sie hatten vor der Tür gewartet, diese Schweine. Und als die Haustür aufging, hagelte es Steine. Sie haben unseren Tod in Kauf genommen. Nur durch ein Wunder sind die Jungs da nochmal rausgekommen. Aber nächstes Mal könnte das anders ausgehen. Ich beschloss, in eine andere Stadt umzuziehen.
Und Günter Grass schreibt ein neues Gedicht.
Und Beate Zschäpe hört YouTube.
Und Max Damage landet nen Hit.
Und Beate Zschäpe hört YouTube.
Und aus dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann. Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an. Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land.
Jeder kennt einen, der von Verschwörung schwadroniert. Und der weiß, wer die Medien und Börsen kontrolliert. Dem es leicht fällt, die Welt in Gut und Böse zu sortieren. Und der kennt auch immer eine simple Lösung des Problems. Zu Verschwörungstheorien gehören Vernichtungsfantasien. Sie können sagen, was sie wollen, sie sind schlicht Antisemiten. All die Pseudo-Gesellschaftskritiker, die Elsässer, KenFM, Weltverbesserer. Nichts als Hetzer in deutscher Tradition, die den Holocaust nicht leugnen, sie deuten ihn um. Die Nazis von heute sind friedensbewegt. Und sie sind sehr um Palästina bemüht, sie sind tierlieb, doch sie wollen Kinderschänder lynchen. Und sie wissen, dass die Chefs der Welt im Hinterzimmer sitzen. Man kann und darf mit diesen Leuten gar nicht mehr reden. Es sollte nur noch darum gehen, ihnen das Handwerk zu legen. Und Günter Grass schreibt ein neues Gedicht.
Und Beate Zschäpe hört YouTube.
Und Max Damage landet nen Hit.
Und Beate Zschäpe hört YouTube.
Und auf dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann. Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an. Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land.
Rabe Info.
Sie ermordeten 10 Menschen und begingen 3 Sprengstoffanschläge. Vor 10 Jahren dann flog sie auf, die deutsche rechtsextreme Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund NSU. Wir haben gestern im Info über ihre Machenschaften berichtet. Wie aber konnte es überhaupt so weit kommen? Was wusste der deutsche Verfassungsschutz? Warum war die Polizei dem NSU nicht auf der Spur? Katrin Hiss berichtet.
Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich Ihnen, wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen.
Ein Versprechen, das Deutschland nicht einhielt. Beate Zschäpe, die einzige Überlebende des Kerntrios des NSU, erhielt zwar lebenslang. Zwei weitere Angeklagte setzte Richter Manfred Götzl 2018 jedoch wieder auf freien Fuß. Und womöglich Dutzende UnterstützerInnen standen gar nie im Fokus der Justizbehörden.
Das Schlimmste war für uns einfach diese Strafen, die milden Strafen, das fand ich wirklich schlimm. Oder dass der Herr Götzl einfach kein Wort an uns gerichtet hat. Das fand ich auch schlimm, dass die Familiensituation von den Mittätern einfach relevant waren. Aber unsere Familiensituation, was mit uns passiert ist, das wurde noch nicht mal erwähnt.
Das erklärte Semja Şimşek, der Filmemacherin Aysun Bademsoy. Şimşeks Vater war das erste Opfer der rechten Terrorgruppe NSU. Enver Şimşek verkaufte Blumen an einem Straßenrand, als die zwei Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt 8 Schüsse auf ihn abfeuerten. Caro Keller von NSU Watch, einem Zusammenschluss von antifaschistischen Einzelpersonen und Gruppierungen.
Der erste Mord, von dem wir wissen, war der Mord an Enver Şimşek im September 2000. Und von da aus ermittelte die Polizei immer ähnlich. Die Polizei ermittelte mit rassistischen Thesen gegen die Ermordeten, gegen die Angehörigen. Und rassistisch deswegen, weil sie anders als sie es bei weißdeutschen Opfern wahrscheinlich getan hätten, sofort davon ausgingen, dass die Mordopfer wohl in eine Mafia verstrickt sein müssen, dass sie vielleicht etwas mit Drogenhandel oder Spielschulden zu tun haben. Das waren die Thesen, die sofort in den ersten Tagen und Stunden schon sozusagen da im Vordergrund standen.
Zur Ohnmacht über den Mord am geliebten Vater, Ehemann oder Freund kamen also für die Angehörigen nun auch noch falsche Verdächtigungen, die die Polizei noch jahrelang aufrechterhielt. Für viele eine traumatisierende Erfahrung.
Nicht nur sind Menschen angegriffen oder ermordet worden, sondern danach wurden ihre Lebensgrundlage, ihre Nachbarinnenschaften, ihre Freundschaften zerstört, dadurch, dass die Polizei diesen Verdacht gesät hat. Jemand hier in der Straße könnte verantwortlich sein. Diese Familie ist dafür verantwortlich, dass ihr Angehöriger ermordet wurde. Das waren die Gerüchte, die gestreut wurden. Und das hat natürlich die Lebensgrundlage der Familien und der Überlebenden nochmal massiv zerstört.
Bei allen neuen rassistisch motivierten Morden des NSU ermittelte die Polizei immer nur gegen die direkten Angehörigen oder im persönlichen Umfeld der Opfer. Die Rede war von Blutrache, Bandenkrieg oder innertürkischen Angelegenheiten. Nie blickten die Behörden nach rechts, nie nahmen sie die Hinweise der Opferfamilien ernst, man möge doch im Neonazi-Milieu ermitteln. Birgit Meyer, Macherin der Ausstellung Die Opfer des NSU gegenüber der Filmemacherin Aysun Bademsoy.
Es gab ein polizeiliches Gutachten dann schon Jahre nach der Mordserie, also nach 6 Jahren gab es noch ein Gutachten, in dem es hieß, in unserer Kultur sei eine derart grausame Art des Tötens nicht üblich und der oder die Täter müssten außerhalb des hiesigen Normen- und Wertesystems sozusagen zu suchen sein. Ja.
Für die Angehörigen hatte das Vorgehen der Polizei krasse Konsequenzen. So erzählt etwa Gamze Kubaschik dem Bayerischen Rundfunk.
Dann kamen natürlich die ganzen Gerüchte wie, mein Vater hätte Drogen verkauft oder hätte was mit der Mafia zu tun oder Sonstiges. Ja, es war so schlimm, dass ich beispielsweise eine Situation, wo ich mit einer Freundin in der Stadt war und neben mir eine Frau war und die gesagt hat, das ist doch die Tochter von dem, der hier Drogen verkauft hat, soll sie doch genauso verrecken wie sein Vater.
Doch das Behördenversagen im NSU-Komplex geht noch weiter. Ganze 40 V-Leute waren in der Umgebung des nationalsozialistischen Untergrundes aktiv, also Neonazis, die Informationen an den Verfassungsschutz verkauften. Trotzdem wurde die NSU-Mordserie über 10 Jahre lang nicht gestoppt. Caro Keller von NSU Watch über die Rolle der V-Leute zu den Anfangszeiten des Terrornetzwerkes.
Tatsächlich haben diese V-Leute wichtige Informationen weitergegeben, nämlich die 3 sind in Chemnitz, die bewaffnen sich und die fangen an, Überfälle zu begehen. Das hat nicht dazu geführt, dass der NSU festgenommen wurde. Es wäre sehr wohl möglich gewesen, den NSU festzunehmen. Man hat sich dagegen entschieden, die Polizei und der Verfassungsschutz hätten die Mordserie komplett verhindern können.
Nach der Selbstenttarnung vor 10 Jahren kam die einzige Überlebende des NSU-Kerntrios, Beate Zschäpe, vor Gericht. 5 Jahre lang wurden ihr und 4 weiteren Angeklagten der Prozess gemacht. Während des Prozesses verschwanden Akten, Hinweise wurden unterdrückt. Der Eindruck bleibt, dass bestimmte Strukturen nicht aufgeklärt werden sollten.
Die Hauptangeklagte wurde schuldig gesprochen wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Darüber hinaus wurde die Hauptangeklagte als Mittäterin der 9 Morde der sogenannten Cesca-Serie, als Mittäterin 2 Bombenanschläge in Köln, in der Propsteigasse und in der Kolbstraße, als Mittäterin von 15 Raubüberfällen sowie als Mittäterin eines Mordanschlags auf 2 Polizeibeamte schuldig gesprochen,
verkündete Gerichtssprecher Florian Gliwitzki im Juli 2018. Bei den 4 Mitangeklagten blieb das Gericht unter dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafmaß. 2 von ihnen waren ein paar Tage nach der Urteilsverkündung sogar wieder auf freiem Fuß.
Der NSU hatte ein größeres Netzwerk, was noch nicht komplett ermittelt ist, wo wir auch noch nicht wissen, wer hat zum Beispiel die Tatorte in den Städten benannt. Wir gehen davon aus, dass der NSU in allen Städten Unterstützer und Unterstützerinnen hatte oder zumindest Leute kannte, die da Informationen weitergegeben haben. Und dann gibt es das Unterstützungsnetzwerk, was Wohnungen, Waffen besorgt hat, also den Alltag im sogenannten Untergrund mitgestaltet hat. Und diese 4 Angeklagten konkret haben Waffen geliefert, haben Papiere geliefert und haben so eben unterstützt. Gleichzeitig waren diejenigen, die dort angeklagt waren, ziemlich willkürlich gewählt. Man hätte das Netzwerk viel breiter ermitteln müssen. Es ist nicht passiert. Es hätten viel mehr Leute auf der Anklagebank sitzen müssen.
Was den Angehörigen der 10 Mordopfer bleibt, sind offene Fragen. Warum wurde gerade ihr Mann, Vater, Freund kaltblütig erschossen? Wer waren die UnterstützerInnen? Welche Rolle spielte der Verfassungsschutz? Und warum war die Polizei für mehr als 10 Jahre auf dem rechten Auge blind?
Am 4. November 2011, gestern vor 10 Jahren, enttarnte sich der nationalsozialistische Untergrund NSU selbst. Weitere Informationen zu den Machenschaften des NSU findet ihr unter info.rabe.ch.
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für den Radioblog, unsere akustische Kolumne. Heute feiert sie die Schönheit von Redewendungen. Gewidmet ist sie von A bis Z, dem A und O von viel Lärm um nichts. Ach ja. Asche auf mein Haupt. Ich möchte niemanden an der Nase herumführen und sage darum gerade klipp und klar, es gibt hier und jetzt viel Lärm um nichts. Ich habe keine Leichen im Keller. Ich stelle auch niemanden an den Pranger. Gehe nicht auf die Barrikaden. Möchte auch nichts unter die Lupe nehmen oder an die große Glocke hängen, das mir unter den Nägeln brennt oder mich aus der Haut fahren lässt. Es geht mir auch nichts unter die Haut. Ich habe nichts auf dem Kerbholz und möchte niemandem auf den Zahn fühlen. Nein, ich lasse keine Katze aus dem Sack. Ich muss gestehen, ich finde es generell gerade in der aktuellen Situation sehr viel ratsamer, auf dem Teppich zu bleiben, aus Mücken keine Elefanten zu machen, nichts an den seidenen Faden zu hängen und das Eingemachte einfach gehen zu lassen. Es ist alles in Butter. Es ist gerade sehr gut Kirschen essen, wenn man mit Tomaten auf den Augen nur mit Wasser kocht. Mit noch etwas Honig ums Maul geschmiert lässt es sich gut leben mit rosaroter Brille auf Wolke 7. Es ist alles im grünen Bereich, alles fit wie ein Turnschuh, weil niemand weiß, wo der Hund begraben liegt. Ja, es ist generell besser, statt auf den Hund zu kommen, schlafende Hunde zu wecken oder vor die Hunde zu gehen, einfach den inneren Schweinehund zu überwinden. Denn erst den letzten beißen die Hunde und die Karawane zieht weiter. Klar, aus dem Stegreif alles auf eine Karte zu setzen, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und aus einem alten Zopf den Nagel auf den Kopf zu treffen, ist schwierig. Einfacher wäre es wohl, alles über einen Kamm zu scheren, das Ass aus dem Ärmel zu ziehen und so auf Nummer sicher zu gehen, quasi Auge um Auge oder so. Aber vielleicht ist das ja auch Äpfel mit Birnen verglichen. Die Faust passt irgendwie nicht so recht aufs Auge. Vielleicht wäre es in dem Fall doch besser, gleich alles an den Nagel zu hängen und einfach auf Holz zu klopfen. Weil über den eigenen Schatten zu springen, wenn man mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, ist halt doch nur die halbe Miete. Und dann pfeift sich's wirklich langsam aus dem letzten Loch. Ja, falls ich euch jetzt doch langsam auf den Keks gehe, weil ich immer noch um den heißen Brei herumrede, dann möchte ich euch einfach sagen, ich sitze hier am längeren Hebel. Ich kann so lange aus dem Nähkästchen plaudern, solange ihr auf Draht seid. So lange kann ich euch auf der Nase herumtanzen. Ihr habt die Arschkarte gezogen. Gleichzeitig ist mir natürlich auch bewusst, ich kann euch nicht das Wasser reichen. Würde ich mich wie ein Fisch im Wasser fühlen, dann könnte ich euch ja ins kalte Wasser schmeißen. Aber leider seid ihr ja mit allen Wassern gewaschen. Und stille Wasser gründen tief, während mir das Wasser jetzt wirklich langsam bis zum Hals steht. Darum Hals- und Beinbruch oder Mast- und Schotbruch. Auf einen grünen Zweig werden wir hier wohl nicht kommen, weil der Zug ist abgefahren. Ich verstehe nur Bahnhof. Und darum lege ich jetzt mein Geschwätz definitiv auf Eis.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Soweit vom Rabe Info für heute und diese Woche. Wir hören uns wieder am Montag um 11 Uhr. Podcasts, Bilder und Links findet ihr jederzeit auf rabe.info.rabe.ch. Beigetragen zur Sendung hat Katrin Hiss am Mikrofon. Verabschiedet sich der Wilmer Rall. Die wünscht ein schönes Wochenende. Bleibt dran, bleibt gesund.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.